wer gut schläft, der ist leistungsfähiger und lebt insgesamt besser. Ich glaube, das wissen wir soweit alle. Doch wie das so oft ist im Leben, da klafft eine Lücke zwischen dem Wissen, das wir haben, den Erkenntnissen, die wir haben und der Wirklichkeit. Ich bin so gefühlt das beste Beispiel dafür, denn ich arbeite abends bis sehr spät mit dem Laptop auf dem Schoß, musst du dir vorstellen, bis mir die Augen zufallen im Grunde. Gehe dadurch zu spät ins Bett, will dann morgens mit der Schlummertaste noch ein paar Minuten rausholen, weil, wen überrascht's, ich natürlich müde bin. So. Und wenn ich dann unterwegs bin, so wie gerade, dann ist es ziemlich ähnlich, nur dass dann da noch dazu kommt, dass in ungewohnter Umgebung ich noch schlechter schlafe, weil ich dann nachts aufwache, weil ich die Umgebung nicht kenne und vielleicht noch ein bisschen nervös bin, was den Vortrag des nächsten Tages angeht. So, jetzt habe ich ein bisschen nachgelesen und diese Müdigkeit, mit der bin ich offenbar nicht allein, denn in Deutschland, ein DAK-Report, den ich aktuell gefunden habe, beschreibt, dass rund 80% der Berufstätigen immer mal wieder Schlafprobleme haben und dieses Thema wirklich belastend für sie ist. Und ich finde, das ist schade, weil das in der Gesellschaft noch gar nicht angekommen ist, dieses Thema sehr stiefmütterlich noch behandelt wird und man dann eher mal so läppische Kommentare hört wie, ja, schlafen kann ich noch, wenn ich tot bin. Mein heutiger Gast im Denkraum, der beschäftigt sich in seiner täglichen Arbeit sehr viel mit dem Schlaf und zwar auf zwei Ebenen. Er ist Chefarzt für Anästhesie und für Intensivmedizin und als solcher, das macht dieser Beruf aus, legt er sehr häufig Menschen schlafen, nämlich durch die Narkose. Und zweitens ist er Schlafcoach. Er betreut in dieser Rolle beispielsweise Spitzensportler dabei, zu einem besseren und regenerativeren Schlaf zu finden. So, und jetzt habe ich sein Buch, wen überrascht, mit großem Interesse gelesen. Es heißt Erfolgsfaktor Schlaf und ich habe mir sehr viele Notizen gemacht, habe sehr viele Fragen und freue mich umso mehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Dr. Martin Schlott.
Hallo, Hanna.
Schön, dass du da bist. Wir sind in Frankfurt, haben heute Abend beide einen Vortrag vor uns und stellen fest, beziehungsweise ich habe das festgestellt nach der Lektüre deines Buches, dass wir das Thema Schlaf noch nicht so wirklich auf dem Schirm haben. Was glaubst du, was ist es, was wir über den Schlaf noch nicht verstanden haben, dass wir ihn nach wie vor so ignorieren?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass viele Leute denken, schlafen kann ich tatsächlich, wenn noch irgendwie ein bisschen Zeit ist und alles Mögliche in den Alltag reinstopfen und denken, ich muss das noch erledigen und das noch schaffen und das noch fertig machen und dann vielleicht abends noch Champions League gucken, jetzt bei uns Männern vielleicht. Und dann gehe ich halt eine Stunde später ins Bett und ja gut, dann schlafe ich halt statt 8 Stunden schlafe ich dann vielleicht nur 6 oder 7 Stunden. Ja? Und ich glaube, der Wechsel entsteht dann, wenn man wirklich erkennt, was für ein Potenzial im Schlaf ist und den Schlaf priorisiert oder zur Priorität macht und einmal sagt, okay, genauso wie ich eine Essensverabredung pünktlich einhalte oder meinen Termin in einem Meeting oder so oder pünktlich in der Arbeit bin, so setze ich auch beim Schlaf eine Priorität und sage, ey, für mich ist es wichtig, damit ich in meine Energie komme, damit ich um 10 oder um 11 wirklich schlafe und dann richte ich auch meine Handlung danach aus und das ist eigentlich der größte Gamechanger, diese Priorität zu setzen.
Ich überlege gerade so bei jetzt Neujahrsvorsätzen oder wenn man sich so Ziele setzt, da ist Schlaf eher selten dabei, oder?
Ich habe das noch nie gehört. Ja. Das ist eine spannende Idee zu sagen, so ich priorisiere jetzt mal meinen Schlaf. Es ist jetzt mal das Ziel für die nächsten Monate. Weil, ich meine, jeder von uns kennt ja auch dieses Gefühl, morgens mal richtig ausgeschlafen am Start zu sein. Ohne dass der Wecker klingelt, sondern ich wache automatisch 10, 15 Minuten vorm Wecker auf oder wache im Urlaub einfach ganz automatisch auf und habe auch morgens noch diese schönen langen Traumphasen. Jeder kennt das Gefühl, wenn wir dann aufwachen und denken so, wow, der Tag kann kommen.
Ich habe bei der Lektüre deines Buches immer wieder gestaunt und vielleicht ist das auch eine Korrelation, warum wir das noch nicht so ganz verstanden haben, wie wichtig das ist, an wie vielen Stellen sich guter Schlaf bemerkbar macht. Also du arbeitest auch viel mit Spitzensportlern zusammen, wo es dann auch darum geht, Performance irgendwie abzugraden und dass da wirklich so ganz feine Nuancen, ich glaube, was war es beim Basketball, die Sprungkraft oder auch die Schnelligkeit oder die Genauigkeit, dann, dass da unfassbare Effekte dann auch entstehen.
Ja, das ist in der Tat, glaube ich, nicht so greifbar für viele Menschen, weil wir mit viel Willenskraft doch irgendwie vorwärts kommen und Dinge erledigen können. Und wenn man dann mit den gesundheitlichen Effekten wirbt, dass es sozusagen gut ist für die Herzgesundheit, fürs Immunsystem, für die Hormone und so weiter, das ist zu abstrakt, weil das spüren wir nicht direkt. Und deshalb ist es, deshalb wird es wahrscheinlich so ein Stück auf die Seite geschoben, dass alles andere wichtiger ist. Und dahinter stecken ja auch wieder Motivatoren, ne? Sowas Pflichterfüllung und perfekt sein und nett sein und die Zähne zusammenbeißen, so diese ganzen Stressantreiber. Und damit gehen wir, glaube ich, immer wieder auch dann über Grenzen hinweg.
Ist das, weiß nicht, ob du es auch mal historisch betrachtet hast, ein Phänomen unserer Zeit, weil wir immer mehr zu tun haben und irgendwie das Leben auch schneller wird, dass wir so uns das gar nicht mehr erlauben können, ausreichend zu schlafen?
Naja, wir können es uns nicht erlauben oder wir erlauben es uns nicht, ne? Ja, also die Menschen haben früher länger geschlafen. Das ist auch, denke ich mal, wir haben ja so 200, 300 Jahre Industrialisierung, dann kam irgendwann das elektrische Licht dazu, das hat den Abend massiv verlängert. Und dann kam irgendwann nach der Industrialisierung die Digitalisierung, Internet und so weiter. Seit 30, 40 Jahren ist da ja nochmal eine deutliche Beschleunigung auch in den Ansprüchen an uns selber. Und jetzt mit KI und so weiter wird wahrscheinlich noch mehr dazukommen. Social Media ist, glaube ich, auch ein Treiber. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir überlegen, wie kann unser Gehirn damit zurechtkommen, weil dieser Schlafmangel, auch diese Schlafstörungen nehmen ja auch zu. Das eine ist ja, dass wir vielleicht nicht genug schlafen, aber Schlafstörungen nehmen ja auch zu. Und das ist mit Sicherheit auch ein Ausdruck dessen, dass irgendwo eine Unruhe in uns ist, mit der wir lernen müssen, umzugehen. Weil unser Gehirn ist ein Steinzeitgehirn. Das hat sich die letzten zigtausend Jahre nicht großartig verändert, weder in der Anatomie noch in der Funktionalität. Aber was sich verändert hat, ist halt unsere Umgebung.
Und die ist ja oft auch dafür verantwortlich. Wenn ich mir so mal eine Abendgestaltung jetzt von mir anschaue, da ist natürlich sehr viel Licht, hast du gerade gesagt, und dann eben vielleicht auch Licht, das nicht so zuträglich ist für einen guten Schlaf. Ablenkungen, Social Media, man ist irgendwie bis spät abends noch da am Rumdaddeln am Handy, obwohl eigentlich gar nichts mehr Wirkliches dabei rumkommt, man ist gar nicht mehr produktiv. Das sind schon so die Störfaktoren, oder? Am Abend, was würdest du sagen, wie kann ein Abend aussehen, wo nicht diese typischen Fehler begangen werden?
Also vielleicht gehen wir nachher nochmal einen Schritt weiter, weil letztendlich ist es so, wie wir den Tag verbringen, so schlafen wir auch und so, wie wir schlafen, verbringen wir den Tag. Und wenn du jetzt speziell zum Abend
das heißt, fragst, der Abend ist gar nicht für dich der Startpunkt, von dem du denkst.
Wir können ja weiter vorne anfangen. Letztendlich ist es ganz wichtig zu gucken, dass wir vor allem auch morgens ins Tageslicht kommen. Also und zwar ohne Sonnenbrille oder ohne die Blaulichtschutzbrillen und dass wir direktes Sonnenlicht kriegen, selbst wenn es bewölkt ist, weil das deutlich heller ist als das Licht, was wir indoors haben. Ja, Licht ist per se nicht schlimm, es ist nur das Management letztendlich mit Licht, weil abends müssen wir aus dem Licht raus. Und sorgt dafür, dass das Melatonin, was vielleicht noch da ist, wirklich dann gestoppt wird, dass Vitamin D gebildet wird, dass Serotonin gebildet wird, dass unsere innere Uhr für den zirkadianen Rhythmus, Tag-Nacht-Rhythmus, die wichtigen Lichtimpulse bekommt. Und wenn es morgens 10, 15, 20 Minuten sind, die meisten steigen einfach ins Auto, fahren in die Arbeit und sind dann wieder in geschlossenen Räumen, ne? Dann ist ganz wichtig Bewegung. Wir müssen unsere Muskeln bewegen. Früher sind die Menschen in der Steinzeit 15, 20 Kilometer jeden Tag gelaufen, um überleben zu sichern, also um Futter zu finden, um zu jagen, um auch zu kämpfen, wegzulaufen, wie auch immer. Und Muskelkontraktion setzt Stoffe frei, die halt für Gehirngesundheit, Stoffwechsel, aber auch für Bettschwere wichtig sind. Ja, wenn wir früher als Kinder draußen gespielt haben und so weiter, haben wir kein Schlafproblem gehabt. Wir waren den ganzen Tag draußen, wir haben uns ausgepowert, völlig natürlich. Aber das machen wir heute zu wenig. Deshalb sage ich den Leuten auch immer, mindestens dreimal in der Woche echt richtig intensiven Sport mit Auspowern, damit die Muskeln bewegt werden. Und dann geht es natürlich weiter mit Stressmanagement. Wenn ich den ganzen Tag das Gefühl habe, ich bin bedroht durch Meetings, durch E-Mails, ich muss die Kinder noch schnell irgendwo abholen, ich muss noch einkaufen, ich muss noch das und dies und das fertig machen abends, haben wir einen hohen Cortisolspiegel. Und solange Cortisol hoch ist, kann sich kein Melatonin bilden, zum Beispiel.
Melatonin, einfach nochmal kurz für uns, das ist das Hormon, das gebildet wird für einen guten Schlaf. Das brauchen wir.
Melatonin ist im Prinzip ein Dunkelhormon, zeigt an, dass es dunkel wird und setzt dann weitere Kaskaden in Gang, dass wir dann richtig müde werden und schlafen können. Ne? Aber es ist für die Schlafinduktion wichtig, dass wir Melatonin an Bord haben. Ist übrigens auch ein extrem starkes Antioxidant, also unterstützt auch unser Immunsystem in der Infektabwehr und so weiter. Aber Melatonin ist ganz wichtig und wie gesagt, solange das Cortisol durch einen hohen Stresspegel hoch ist, bilden wir halt wenig Melatonin. Und abends Tatsächlich müssen wir gucken, dass wir irgendwie aus dem Licht rauskommen. Ich erzähle meinen Vorträgen auch immer gerne die Geschichten von meinen Kindern, die den ganzen Tag draußen sind. Dann gibt's Abendessen, dann sind die schon total quengelig und du denkst dir, Gott sei Dank sind die bald im Bett. Und dann gehen die ins Badezimmer und kommen quietschewach wieder raus. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie kennst. Und du denkst dir so, ey, was ist in diesem Badezimmer? Und ich habe auch lange gebraucht, weil erstmal denkst du irgendwie so, ist da in der Zahnpasta was oder haben die da nochmal Cola versteckt? Aber es ist halt das Badezimmerlicht, was extrem hell ist und was die Melatoninbildung und die Bettschwere, die die Kinder schon hatten, halt ad absurdum führt und genau das Gegenteil bewirkt. Und dann muss man wieder eine Stunde vorlesen, bis die Kleinen dann schlafen.
Wie habt ihr das gelöst? Habt ihr ein anderes Licht eingebaut?
Genau. Also entweder andere Lampen, weil oft sind es ja LED-Leuchten, die auch noch Licht im blauwelligen Bereich aussenden, dann hängen die nur vorm Spiegel, reflektieren nochmal und dann kannst du gucken, ob du eine Kerze aufstellst, ob du ein Licht hast, was wirklich indirekt ist und relativ dunkel ist oder schwach ist. Gibt ja auch diese Dinger, die du einfach nur in die Steckdose steckst, damit Kinder sich im Raum orientieren können. Sowas kannst du zum Beispiel nehmen. In Hotels nehme ich zum Beispiel auch manchmal die Nachttischlampe mit ins Badezimmer, weil viele Hotels haben ja auch brutal helles Licht im Badezimmer.
Ah ja, so auf solche Kleinigkeiten achtest du dann
ja,
auch.
Genau, und das ist im Prinzip ein Beispiel für die ganze Wohnungsbeleuchtung. Ne? Also viele haben viel zu helle Wohnungsbeleuchtung und das kannst du halt dimmen. Ne? Da würde ich auf jeden Fall drauf achten. Und klar, Social Media, Handybenutzung ist natürlich Gift für den Schlaf. Ja, das eine ist das Licht im blauwelligen Bereich. Aber es ist ja auch so, dann denken wir um 10, oh, ich gucke noch mal schnell auf WhatsApp, wer hat mir da geschrieben? Und dann ärgern wir uns vielleicht über eine Nachricht oder irgendeiner, wo wir uns drauf gefreut haben, dass er schreibt, hat nicht geschrieben. Und schon ist das Gehirn wieder so, ey, jetzt guck doch noch mal weiter, was auf Facebook oder Instagram oder LinkedIn oder so los ist. Und schon ist wieder eine halbe Stunde rum. Und legst das Handy weg und das Gehirn sagt so, wieso soll ich denn jetzt schlafen? Ich war doch gerade eben noch schön aktiv. Also insofern, das sind so eine ganze Menge Faktoren, auf die man schon mal achten kann.
Und das Ganze bettest du ein in einen zirkadianen Rhythmus, hast du jetzt gerade diese Begrifflichkeit erwähnt. Wahrscheinlich einige, die jetzt auch so mit Biohacking und so unterwegs sind, denen wird das was sagen. Erklär uns nochmal, was ist mit diesem Rhythmus gemeint, an den wir uns vielleicht idealerweise anpassen?
Genau, also zirkadianer Rhythmus ist im Prinzip die innere Uhr, dieser Tag-Nacht-Rhythmus. Der ist halt im Prinzip einprogrammiert und nach dem leben wir. Aber der verändert sich halt auch durch Lichteinflüsse und so weiter. Deshalb habe ich das gesagt, morgens das helle Licht, um diese Impulse einfach zu geben, jetzt ist es Tag, jetzt sind wir aktiv und dann diese Rhythmik zu unterstützen und abends ist zum Beispiel gut, nochmal einen Abendspaziergang im Abendlicht zu machen, dann ist es ein komplett anderes Licht, eher mit dem rotwelligen Bereich und dann kriegt das Gehirn auch nochmal diese Lichtimpulse. Das ist im Prinzip mit Tag-Nacht-Rhythmus gemeint und wir boykottieren den halt so ein Stück weit dadurch, dass wir dann abends noch künstliches Licht haben, dass wir Fernsehen gucken, dass wir in den Laptop schauen beim Einschlafen, Hanna.
Und Markus, jetzt sagen wir mal, gestern war Champions League, habe ich angeschaut. Ja, machen übrigens auch Frauen, nur mal kurz zur Aufklärung.
Super, ja.
Jetzt ist da eine Verlängerung. Ja, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt bei Inter Mailand gegen FC Barcelona sage, jetzt ist 90 Minuten rum, steht hier 3-3. Ich muss leider schlafen.
Also es ist immer so, ich werd ja immer wieder versucht, so auf diese Holzwege so geführt zu werden. Also ich meine, das Wichtigste ist ja erstmal eine Intuition zu mir selber und selber so einen guten Umgang damit zu finden. Und natürlich mache ich das auch. Ich gucke auch total gerne Fußball beispielsweise. Und dann weiß ich halt, okay, entweder ich habe morgens ein bisschen mehr Zeit, um auszuschlafen, oder ich weiß, es wird vielleicht diesmal eine kürzere Nacht, wenn ich aber sonst in meinem Rhythmus bleibe und sonst das einhalte, mein Gott, dann ist es halt mal so. Also das ist ja auch das Drama, was wir aus vielen Sachen dann machen und denken so, oh Gott, jetzt habe ich nur noch 5 Stunden und jetzt nur noch 4 Stunden und wie soll der Tag werden? Also dann ist halt mal eine Nacht ein bisschen kürzer und dann wird das halt durch stramme Haltung ersetzt. Aber grundsätzlich würde ich einfach mal gucken, wie gehe ich gut mit meinem Schlaf um.
Und wie kann ich auch die natürlichen Begebenheiten nutzen? Das höre ich jetzt daraus zu sagen, dass man eigentlich so einen bewussten Cut macht, das ist die Nacht und da bewusst auch auf Lichtquellen verzichten und morgens, wenn ich aufwache, aber direkt darauf zusteuern im Grunde. Also dass man diese Abgrenzung noch so ein bisschen mehr hat. Das habe ich bei dir in deinem Buch auch rausgelesen, das fand ich spannend, auch abzugrenzen, wofür ist denn das Bett als Ort gedacht? Weil das kommt ja noch bei mir hinzu, dass ich dann am Handy bin, am Laptop bin, am Lesen bin, ich am Essen manchmal bin im Bett und es ja auch alleine daher schon gar keine Unterscheidung gibt zwischen Tag und Nacht und Schlafen und Wachsein.
Ja, wir haben ja so das unser Unterbewusstsein und das speichert das ja ab. Also ich habe ehrlicherweise im Studium war mein Bett auch im Prinzip Kinosaal, weil ich habe Fernsehen geguckt, ich habe meine Doktorarbeit im Bett geschrieben, ich habe mein gelernt im Bett und auch manchmal sogar gegessen irgendwie nebenher noch lesen, weil ich einfach gerne liege und dann ist das Bett, also das Unterbewusstsein ankert das ja alles irgendwie auf Dinge, wo wir aktiv sind und vielleicht auch so ein bisschen unruhig sind oder so und ich glaube, dass wir halt wirklich das trennen sollten, dass wir das Bett wirklich zum Schlafen und vielleicht noch für Intimität da ist, dass das Unterbewusstsein das weiß und alles andere sollten wir auf andere Orte verlegen, um einfach so eine Trennung zu haben, dass das Unterbewusstsein weiß, ey, jetzt lege ich mich ins Bett und darf auch schlafen.
Und dann am nächsten Tag idealerweise, wenn du von natürlichem Rhythmus sprichst, dann ist ja der Wecker, der steht dem entgegen.
Ja, mit Wecker aufstehen heißt, ich habe noch nicht fertig geschlafen. Unser Körper denkt sich, ey, ich bin doch jetzt richtig schön weg und will noch schlafen und will mich noch erholen und die regenerativen Prozesse laufen ja auch noch. Und Wecker klingeln heißt halt, Schlafunterbrechung ist im Prinzip Schlafentzug. Ist ja immer noch irgendwie auch in einigen Ländern eine Foltermethode. Das machen wir mit uns selber.
Boah, das hört sich irgendwie übel an. Und wenn es dann noch ganz schlecht kommt, dann werden wir in Zyklen unterbrochen. Ich habe das auch gelernt in deinem Buch, dass der Schlaf sich in Zyklen aufteilt. Magst du da mal was dazu sagen zu den Phasen und dann vielleicht auch, was es für eine Auswirkung hat, in einer bestimmten Phase dann geweckt zu werden von einem?
Genau. Vereinfacht gesagt haben wir im Prinzip drei Schlafphasen, also Einschlafen, Leichtschlaf, Tiefschlaf und REM-Schlaf, auch Traumschlaf genannt. Und das sind sozusagen, die laufen, wenn die einmal durchlaufen, dann haben wir ein Intervall von 90 bis 100 Minuten etwa und dann wiederholt sich das Ganze idealerweise 5 bis 6 Mal pro Nacht, dann haben wir 7,5 bis 9 Stunden Schlaf. Und wenn ich jetzt also ist immer so der Klassiker bei Mittagsschlaf, ja, ich zum Beispiel einen Volleyballspieler mal im Coaching gehabt, die haben dann irgendwie in ihrem Verein oder in der Bundesliga dann immer zu hören gekriegt, nach dem Mittagessen eine Stunde Mittagsschlaf. Und sagt er, danach konnten wir nicht mehr spielen. Und das ist auch logisch, weil der Körper geht dann halt auch wirklich in Tiefschlaf oder in REM-Schlaf vielleicht sogar. Und wenn ich dann aus solchen Phasen geweckt werde, wo wirklich diese tiefen regenerativen Prozesse stattfinden, dann brauchen wir unheimlich lange, um dann wieder in die Gänge zu kommen. Also wenn wir in Leichtschlaf geweckt werden, geht das deutlich besser. Dann sind wir leicht weg und können auch leicht wieder auftauchen. Aber wenn der Körper sozusagen richtig weggeht, dann brauchen wir echt lange, um wieder in die Gänge zu kommen. Und das ist natürlich nachts genau das Gleiche.
Und der Leichtschlaf, wie lange, also jetzt Siesta hast du gerade gesagt, was wäre dann diese Leichtschlafphase? Wie
also
lange
für einen Mittagsschlaf empfehle ich, entweder maximal 20, vielleicht 25 Minuten, weil dann fangen wir an, wirklich in die tiefen Schlafphasen zu gehen. Und es ist auch ganz gut erwiesen, dass so 15 bis 20 Minuten wirklich schon richtig gute erholsame Effekte haben, dass wir dann ein bisschen wacher, ein bisschen konzentrierter sind, die Koordination ein bisschen besser funktioniert. Das andere, was ich manchmal empfehle, das ist gerade, weil du vorhin auch gesagt hast, Spitzensportlern, wenn die in Trainingslagern zum Beispiel sind, dann empfehle ich denen auch durchaus mal 1,5 Stunden Mittagsschlaf, weil dann kommen die auch in diese regenerativen Schlafphase und können das natürlich auch nutzen in der starken Trainingsbelastung beispielsweise. Da ist dann aber wichtig, dass das bis 2:30 abgeschlossen ist, damit man auch wieder einen Schlafdruck für die nächste Nacht aufbaut, ne?
Und dann aber mindestens 90 Minuten, weil sonst hast du nicht den ganzen Zyklus.
Ja, genau, dann solltest du gucken, dass du wirklich dann, ja, genau, dann im Leichtschlaf wieder wach wirst.
Aha, du stellst also auch dann den Wecker tatsächlich zyklusabhängig.
Ja.
Okay, das heißt, erste Phase etwa 10 bis 20 Minuten oder um die 20 Minuten und dann der Tiefschlaf ist dann wie lange?
Boah, das ist bei jedem unterschiedlich, aber der kann durchaus irgendwie 10 bis 20 Minuten dann in so einem Ablauf sein.
Und das heißt, die längste Phase ist hinten raus, die Traum,
die REM-Phase. Ja, dann kommt wieder Leichtschlaf und dann würde REM-Schlaf kommen. Aber das ist bei jedem so ein Stück anders. Also man kann das dann mal mit so Tracking-Systemen sich angucken, aber das ist so eine grobe Orientierung, würde ich einfach nur mal sagen. Weil zum Beispiel REM-Schlaf haben wir eigentlich eher, wenn wir jetzt auf die Nacht gehen, REM-Schlaf haben wir dann eher wieder, haben wir eher zum Morgen hin, ne? In den Schlafstunden 6, 7, 8.
Mhm.
Und das ist auch nochmal ein Kapitel für sich.
Die morgendlichen Stunden, oder?
Ja, weil viele Leute ja denken, so nach 5 Stunden kann ich wieder aufstehen und dann geht mein Tag los. Und da haben wir sehr viel, also wir haben zu Beginn der Nacht sehr viel Tiefschlaf. Wie gesagt, zum Morgen hin mehr REM-Schlaf. Und Tiefschlaf ist eigentlich der Schlaf, der uns wirklich so körperlich richtig erholen lässt, wo die Energie wieder aufgebaut wird und diese ganze Zellerneuerung, Muskelwachstum oder Muskelerholung und so weiter stattfindet. Und wenn wir 5 Stunden schlafen, dann haben wir schon eine ganze Menge Tiefschlaf mitbekommen und fühlen uns auch durchaus wieder ein Stück energetisiert oder so. Aber dieser REM-Schlaf ist halt ganz wichtig, einmal für so Kreativität und für unsere emotionale Ausgeglichenheit. Das heißt, alles, was wir an Emotionen erleben, positiv wie negativ, wird im REM-Schlaf prozessiert und sorgt dafür, dass wir am nächsten Tag wieder selbstbewusst, souverän in den Tag starten können. Und das ist halt wichtig für unsere Emotionen, dass wir besser kommunizieren, empathischer sind, für Kreativität, dass wir, also jeder muss ja irgendwie jeden Tag Entscheidungen treffen und Probleme lösen und mit Herausforderungen umgehen oder auf Veränderungen sich einstellen. Und das gelingt uns deutlich besser, wenn wir irgendwie auch ausreichend REM-Schlaf beispielsweise bekommen.
Das heißt, du würdest der Argumentation, wenn manche Menschen sagen, ach, ich bin so jemand, ich brauche nur 5 Stunden Schlaf, das reicht mir vollkommen, ich bin immer fit auch, mir fehlt auch nichts. Den fehlt doch was.
Möglicherweise, ja. Also das ist sicher, es gibt auch Leute, die genetisch bedingt nur 5 Stunden Schlaf brauchen, aber das sind wirklich nur ganz wenige Prozent. Und die meisten überspielen das dann halt irgendwann mit viel Willenskraft. Und wenn man so psychomotorische Tests beispielsweise macht, dann sieht man tatsächlich, dass selbst jemand, der 9 Stunden versus 7 Stunden schläft, mit 9 Stunden deutlich bessere Ergebnisse beispielsweise erzielt. Also es ist schon faszinierend, welches Potenzial da so drin steckt, ne?
Und die müssen am Stück sein, diese 9 Stunden?
Jein, also idealerweise ja schon, weil das baut sich ja so ein Stück aufeinander auf. Aber ich meine, ganz ehrlich, früher sind die Menschen ja mit der Dämmerung im Prinzip müde geworden. Ne? Das ist das Signal fürs Melatonin. Und in der Winterzeit ist das natürlich auch mal um 4, 5 Uhr. Und die haben sich dann auch recht früh hingelegt und sind dann um Mitternacht oder so mal wach geworden und waren dann vielleicht auch 1, 2 Stunden wach und haben, was weiß ich, nach den Kindern geguckt, nach dem Vieh geguckt, vielleicht noch was gelesen oder sonstige Dinge getan und sind dann irgendwann wieder eingeschlafen und haben dann im Prinzip polyphasisch geschlafen, also in mehreren Phasen. Aber es baut sich halt aufeinander auf und unser Körper unterliegt halt diesen Rhythmen und deshalb ist es gut, natürlich möglichst durchzuschlafen oder in 2 Phasen. Also, dass man nachts mal aufwachen und zur Toilette müssen oder so, ist völlig normal. Die meisten Leute brechen dann nur ins Drama auf irgendwie, dass sie dann denken, oh Gott, und hoffentlich kann ich jetzt wieder einschlafen und wie soll der Tag bloß morgen werden? Und da ist halt die Kunst, das nicht so stark zu bewerten. Das Problem ist, dass wir nachts halt jede Menge Neurotransmitter im Gehirn unterwegs haben, die halt dafür sorgen, dass wir halt eher auf der depressiven Seite sind. Das heißt, irgendwelche Probleme, die wir haben, werden plötzlich riesengroße Probleme. Und da sich zu sagen, so okay, ich weiß, ich bin jetzt eher auf der depressiven Seite, ich gebe dem gar nicht so eine große Bedeutung, kann halt einfach helfen.
Ja, bei dem Polyphasischen, da war ich nicht ganz so sicher, wie du dazu stehst. Du hast Cristiano Ronaldo als ein Beispiel hier drin, der das ja offenbar strategisch macht oder nutzt. Und das hast du kritisch gesehen. Und bei manch anderen Berufen, ich meine, da hast du selbst auch einen davon, der oftmals Schichtdienste mit sich bringt. Mütter können da, glaube ich, auch ein Lied davon singen. Mit der Kinderbetreuung, gerade in den ersten Jahren, ist manchmal gar nicht anders möglich, oder?
Nein, es sind natürlich Umstände, die uns gesetzt werden. Also Cristiano Ronaldo, das halte ich wirklich für, also ich kann es kaum glauben, dass das wirklich stimmt, dass der sich mal 3 Stunden, mal 1,5 Stunden und so weiter hinlegt, weil wir, wie gesagt, auf diese Rhythmik angewiesen sind, dass irgendwann das Cortisol abfällt, das Melatonin ansteigt und wir dann, unser Körper ja die Dunkelheit ja letztendlich liebt und dann morgens kommt ja dann irgendwann wieder die Aktivität ins Spiel. Dass es aber so Umstände gibt wie Schichtdienst beispielsweise oder natürlich die Phase, wo die Kinder klein sind, ja, das ist halt einfach so. Das lässt sich auch schwer irgendwie löschen. Und wir brauchen halt in unserem Sozialsystem Leute, die halt nachts eine gewisse Grundversorgung aufrechterhalten bei der Polizei, bei der Feuerwehr, im Gesundheitswesen. Und dann muss ich halt gucken, wie kann ich denn damit gut umgehen oder auch wenn man kleine Kinder hat, ja, also den größten Fehler, den glaube ich Menschen dann machen, ist zu denken so, oh, jetzt schlafen die Kinder tagsüber irgendwann, jetzt kann ich ganz schnell irgendwie noch arbeiten oder im Haushalt irgendwas erledigen, statt zu sagen, ey, ich bin eigentlich auch müde, ich lege mich einfach mit hin und guck dann irgendwo, wo sind denn links und rechts vielleicht die Unterstützungsmöglichkeiten. Also
Auch da fühle ich mich ertappt, weil natürlich der Haushalt nicht von alleine gemacht wird und man so viele To-Dos hat und dann denkt man, ach, jetzt schläft das Kind jetzt.
Ja, klar. Ich weiß, das war auch, haben wir auch erlebt, ja, diese Herausforderung. Da muss man halt gucken, ob der Partner irgendwo an anderer Stelle mit unterstützen kann oder vielleicht Eltern, Großeltern, Kindermädchen, Haushaltshilfen. Also ich glaube, das ist wichtiger, sich so einen Support irgendwie in irgendeiner Form zu suchen. Oder dann bleibt es halt einfach mal liegen und man räumt dann abends zusammen auf. Aber so sind diese Phasen, wenn die Kinder sich ihren Schlaf holen, dann selber den auch einfach die Batterien aufzutanken, ist, glaube ich, ganz wichtig. Weil wir sind dann einfach auch geduldiger. Also das ist ja, ich möchte nicht wissen, wie viele Probleme schon morgens in Familien entstehen, weil irgendeiner zu wenig geschlafen hat. Ja. Geht's ja dann manchmal doch, da reicht ja irgendwie so ein Funke und dann geht's hoch her in so Familienkontexten. Und das ist einfach total wichtig, weil wir wollen ja irgendwie auch mit unseren Partnern, mit unseren Kindern und so weiter gut umgehen und oder auch nachher in Arbeitskontexten. Und wenn wir ausgeschlafen sind, dann sind wir einfach deutlich geduldiger, empathischer und gehen besser mit uns selber, aber auch mit anderen um.
Ja, das eine ist dann die Unterstützung von anderen anzunehmen und das andere ist, das höre ich bei dir immer wieder raus, ist es ja auch ein Mindset. Also das eine ist ja zu sagen zur Unterstützung, das andere ist überhaupt erstmal danach zu fragen oder auch den Schlaf zu priorisieren, zu sagen, das ist mir jetzt wichtig. Mhm. Und ich glaube, dafür ist es unglaublich essentiell, dass man solche Auswirkungen überhaupt mal kennt, dass man das miteinander in Verbindung bringt, dass man sagt, aha, wenn ich besser schlafe, bin ich geduldiger, wenn ich geduldiger bin, habe ich vielleicht weniger Streit, ich habe bessere Beziehungen, mir geht's besser. Da hängt so viel hinten dran, finde ich, dass wir gar nicht so auf dem Schirm haben.
Ich bin zum Beispiel da echt ziemlich unsozial. Ne? Ich habe auch früher meiner Frau gesagt, ich bin müde, ich gehe ins Bett. Wie, du kannst doch noch nicht ins Bett gehen um 9:30 oder so. Aber für mich war das wirklich, wenn ich müde bin, dann muss ich schlafen. Also dann macht das auch wenig Sinn, dass ich mich noch zwinge, irgendwie wach zu bleiben. Dann bin ich auch kein wirklich guter Partner. Ich glaube, da muss man irgendwie gucken, wo sind die Zeitfenster, die man gemeinsam irgendwie gut nutzen kann, wenn der eine halt eher ein Spättyp ist oder so. Aber das ist auch immer eine Riesenherausforderung in Schlafcoachings beispielsweise, dann jemanden zu haben, der wirklich von sich sagt, so, ich habe echt einen strammen Tag, ich bin abends um 9 oder 9:30 müde, aber meine Frau ist mit 3 Kindern und freut sich dann, dass wir noch Zeit zusammen haben, aber regt sich dann auf, weil ich dann irgendwann mir die Augen zufallen oder so, und hat ja auch keiner wirklich was davon. Also das ist so ein bisschen eine Kunst, glaube ich, dann zu gucken, also da mache ich dann manchmal Alltagsgestaltung oder guck, wo sind dann die Zeiten für Zweisamkeit oder so, dass man aber jeder seinen Bedürfnissen da auch irgendwie nachkommt.
Boah, das stelle ich mir schon auch schwierig vor. Oder wenn jeder so einen anderen Arbeitsrhythmus hat, einen anderen Lebensrhythmus und vielleicht dann auch noch vom Typ her einfach vielleicht eher der Frühaufsteher oder der...
Muss man vielleicht die Augen bei der Partnerwahl mal aufmachen.
Wobei das jetzt keine klassischen ersten Kennenlernfragen sind, wie dein Schlafverhalten so ist.
Aber das kann man ja vielleicht mal drehen, keine Ahnung. Aber ja, gibt überall Potenzial. Ich mache ja manchmal auch, das ist ja total irre, mit was man so konfrontiert wird, wenn man sich auf so ein Thema einlässt. Aber ich halte manchmal auch Vorträge vor Handwerkern oder Architekten oder so, wo es um schlaffreundliches Häuserbauen geht. Ach. Und dann ist einer der Tipps, möglichst, wenn man ein Haus plant, 2 Schlafzimmer einzuplanen. Mhm. Ja, man kann sich ja trotzdem treffen, wenn man möchte, aber es gibt halt so unterschiedliche Gewohnheiten. Der eine muss früh ins Bett, der andere spät, der eine braucht es hell im Schlafzimmer, der kann irgendwie die Jalousien oben lassen, der andere braucht es total dunkel, warm, kalt, schnarchen, nicht schnarchen und. Da gibt es ja so viele Konfliktpotenziale im Prinzip.
Genau. Also da würdest du auch eher dazu raten, nicht das als etwas Negatives zu sehen, oh je, jetzt haben wir 2 getrennte Schlafzimmer, sondern eher zu sagen, die Qualität des Schlafes, die ist eigentlich viel wichtiger.
Ja,
wir gewinnen dadurch so viel.
Ja, weil du gehst ja am nächsten Tag wieder ganz anders aufeinander zu, wenn du richtig ausgeschlafen bist, statt die Frau, die sich dann irgendwie ärgert, jetzt hat der Alte wieder die ganze Nacht durchgesägt. Das ist ja auch was Beziehungen belasten kann. Mhm. Und das hängt ja von einem dann selber ab, wie man das gestaltet.
Und auch ich habe mir wirklich viel aufgeschrieben und auch rausgeschrieben aus deinem Buch, eine Wohlfühloase aus dem Schlafzimmer zu machen. Also wirklich mal zu schauen, wie sind die Wände gestrichen? Sind da Zimmerpflanzen vielleicht? Mhm. Wie mit Farben zu arbeiten, dass man wirklich sagt, wenn man dieses Schlafzimmer betritt, das ist ein Wohlfühlort, das ist ein Ort zur Erholung, zur Regeneration. Und das auch, hat für mich auch was mit Mindset zu tun, das zu verankern mit einer bestimmten Lebensqualität.
Ja, genau. Das ist Unterbewusstsein, sagst du, wow, ich bin im Schlafzimmer, ich darf jetzt loslassen, ich darf in die Geborgenheit gehen, da fühle ich mich sicher. Ätherische Öle ist zum Beispiel ein ganz spannender Faktor.
Das fand ich spannend, weil ich mir das im Zusammenhang mit den Hotels gemerkt habe. Das habe ich mir notiert zu sagen, so dieses Gefühl von zu Hause auch in der Ferne zu haben, dass man in den fremden Betten nicht immer, dass nicht alles fremd ist, sondern dass man zumindest einen Wiedererkennungswert hat.
Ja, klar. Ja, gut, das ist ja im Prinzip auch, also bei vielen Sachen ist es wirklich faszinierend, zurückzugehen, zu gucken, wie sind wir denn eigentlich über viele, viele tausend Jahre programmiert. Und und es hatte natürlich in der Steinzeit oder so, hatte das ja mal einen Sinn, dass unser Gehirn, wenn wir an einer neuen Stelle waren und uns irgendwie niedergelassen haben, das nicht ganz abgeschaltet hat, sondern erstmal noch so ein Stück wach war im Sinne von, ey, ist hier irgendwas, was gefährlich werden könnte? Sind da irgendwelche Schlangen im Unterholz oder könnte ein Mammut auf mich drauftreten oder weiß der Geier, was uns unser Überleben gefährdet? Und das Gleiche passiert in Hotels. Das ist erstmal fürs Unterbewusstsein eine fremde Umgebung. Und wenn wir dann halt zum Beispiel Lavendelspray, an das wir zu Hause gewöhnt sind, dabei haben, dann ist das schon mal was, was unbewusst eher so eine Vertrautheit signalisieren kann oder ein Kissenbezug.
Ja, diese Sicherheit, habe ich den Eindruck, die muss irgendwie entstehen. Ich merke, dass ich dann in Hotels nachts aufwache. Das eine ist, dass ich nicht weiß, wo ich bin. Das ist beim vielen Reisen, dass ich dann, wo bin ich nochmal, was ist morgen nochmal für ein Vortrag?
Ja.
Und das andere ist, dass ich auch auf die Uhr schaue und sage, oh Gott, habe ich verschlafen? Wie viel Uhr ist? Wie viel Zeit habe ich noch? Also so viele Unsicherheitsfaktoren, die dann, da ist man in so einem Alarmzustand.
Aber das ist ja fast so ein Stück Selbstvertrauen.
Ja.
Was wir auch für den Schlaf entwickeln dürfen, also so ein Schlafvertrauen und dann auch zu wissen, ich werde schon morgen irgendwie ausgeschlafen sein und ich werde auch pünktlich sein und mein Wecker wird mich auch zuverlässig an der Stelle dann irgendwie, wird mir Bescheid sagen, jetzt darf ich mich fertig machen oder so. Und das ist aber tatsächlich echt eine Herausforderung. Das habe ich immer wieder als Coaching-Thema, dass Leute irgendwie entweder wahnsinnig aufgeregt sind und deshalb nicht schlafen können und oder dann kombiniert noch mit Übernachtung in einer fremden Umgebung. Und ich glaube, mit der Hauptfaktor ist wirklich, dass wir uns in unserer Haut wohlfühlen und uns sicher fühlen. Also dass sowas wie Geborgenheit da ist. Also ich habe ja zum Beispiel so, viele Leute haben ja dann so ein Running Mind oder so ein Monkey Mind, dass dann irgendwie gerade nachts, wenn der Kopf im Kissen liegt, plötzlich die ganzen Probleme auftauchen und die Selbstgespräche anfangen.
Das ist bei mir auch so. Mensch, ich habe das Gefühl, lieber Martin, ich habe alle Symptome, die du da in deinem Buch beschreibst. Also die Gedankenspirale, ich höre gut zu.
Riesenschatzkiste, weil wenn du das... Guck mal, wie ausgeschlafen du dann durch die Welt gehen wirst, wird deine Familie kaum noch aushalten. Was ist mit Mama los? Das ist eigentlich der Faktor, ja, das Gefühl zu haben, ich bin sicher, ich bin safe. Und deshalb, also ich finde das, wie gesagt, faszinierend. Also weil was vielen echt total gut hilft, ist halt einfach sich abends, man kann das Handy ja auf Flugmodus stellen, aber irgendeine Meditation oder irgendein Hörspiel oder sowas noch anzuhören. Und es gibt echt nicht wenige, empfehle ich auch immer wieder Leuten im Coaching, die echt von früher ihre 3 Fragezeichen oder so noch anhören. Ne?
Echt?
Ja, und das Interessante daran sind im Prinzip 2 Effekte. Das eine ist, dass der Hörkanal beschäftigt ist, weil dieses Selbstgeplapper, so der Quatschi, wie Jens Korsen den nennt, der redet ja permanent mit uns und das ist der Hörkanal, oder? Also würde ich mal von der Wahrnehmung her sagen. Und in dem Augenblick, wo wir es anderes hören, hören wir unseren Quatschi nicht mehr. Das heißt, der Hörkanal ist beschäftigt. Und wenn es dann noch eine vertraute Stimme ist, die wir so aus Kinderzeiten kennen, dann ist es ja auch irgendwie so dieses Gefühl, ich bin zu Hause und ich bin irgendwie, Mama und Papa sind da und es ist alles gut und alles fein und ich kann loslassen, weil wir müssen ja loslassen, wir müssen ja irgendwie sozusagen vertrauen, wir schlafen jetzt und werden auch sicher sein, wir sind behütet und wachen am nächsten Morgen wieder sicher auf.
Das eine ist das Vertrauen und das andere ist die Einstimmung auf den Schlaf. Da habe ich auf Spotify schon immer mal wieder so Dateien oder Audiotracks gehört, die dann eine bestimmte Frequenz haben, dass das uns sozusagen in einen erholsamen Schlaf bringt. Also
ja,
wäre das
klar,
auch eine Alternative?
Ja,
zu?
Natürlich. Also es gibt ja Apps in dem Bereich, 7 Minds oder Calm oder so. Bei Calm, glaube ich, gibt es auch Geschichten, die völlig reizarm sind, wo einfach jemand so ganz genüsslich dahin plaudert. Und das tut total gut, weil das ist wahrscheinlich auch wieder was Steinzeitliches, weil früher war es ja üblich, dass man mit dem Stamm unterwegs war oder in einer Gruppe und irgendwie am Feuer eingeschlafen ist. Und wenn man das Geplapper noch gehört hat von den anderen, hat man wahrscheinlich das Gefühl gehabt, so hey, das ist ja alles fein, alle sind da, alles ist gut und wir haben eine Sicherheit irgendwie.
Das heißt, die Schwierigkeit findest du gar nicht, dass das Handy neben uns liegt, wenn es im Flugmodus ist, vielleicht das mit der Einschränkung Und den Wecker auch benutzen von dem Handy, da habe ich auch immer mal schon wieder gehört zu sagen, ach, nehm doch mal so einen ganz traditionellen Wecker.
Also
und
am besten
Handy
ist das, also ist ja immer noch diese Diskussion elektromagnetische Felder, ja, und so weiter, und auch selbst wenn das Handy im Flugmodus ist, ist es dann wirklich weg. Ist sehr umstritten, sagen wir mal so, Wissenschaft streitet sich da, glaube ich, auch immer noch. Wenn wir da jetzt handysensibel sind, dann gibt es irgendwelche Schutzhüllen, die man dafür vielleicht nutzen kann. Grundsätzlich würde ich schon sagen, eher Handy raus aus dem Schlafzimmer, aber wenn ich solche Medien nutzen möchte, mein Gott, kein Drama draus machen. Und dann würde ich es aber tatsächlich im Flugmodus setzen. Ansonsten bin ich habe einen Analogwecker. Also wenn die Dinger gibt es für wenig Geld im Fachhandel.
Und dann macht's tut, tut, tut.
Ja, mein Gott. Also ich mag das gerne. Also insofern. Und ich habe auch noch einen Tageslichtwecker, den nehme ich auch manchmal, aber da ist dann auch schon wieder Elektronik drin. Genau.
Wobei du geschrieben hast, eigentlich diese Alarmgeräusche sind nicht so sinnvoll zum geweckt werden.
Nee, aber muss man halt ausprobieren, ob einem das irgendwie liegt, dass das nicht gleich losscheppert, wie diese Wecker früher, die dann halt, wo man halben Herzinfarkt irgendwie kriegt und der Kreislauf gleich irgendwie hochgeht, gibt ja auch gemütliche Weckarten. Also gibt ja irgendwie Wecker, die brühen Kaffee auf. Hat René mir zum Beispiel neulich mal erzählt, dass er das liebt, dieser Kaffeeduft im Schlafzimmer. Kann ja auch was ganz Schönes sein, ne? Also geht das eher olfaktorisch, dass man denkt so, Also dann wird man ja, so, oder ein Tageslichtwecker, wo ganz langsam dann die Helligkeit hochgeht, das ist ja im Prinzip das, wie die Menschen früher wach geworden sind, dass irgendwann die Helligkeit einfach dazu kam. Oder ein nettes Vogelgezwitscher, wo man dann irgendwann denkt so, wow, jetzt kann ich aufstehen.
Also, vielleicht gibt es in Zukunft mal einen, der mir den Kaffee ans Bett bringt. Das würde ich mir
wünschen. Das kannst du ja mal auf dein Vision Board nehmen.
Genau. Jetzt habe ich noch ein Thema übrig, weil mich diese ganzen Tracker natürlich interessieren. Da sieht man viele Menschen mit den Bändern. Ich glaube, Whoop. Dann gibt's Apple Health. Ich habe jetzt gerade eine Apple Watch installiert. Da hat mich das sofort gefragt nach allen möglichen Dingen, die ich da verbinden kann. Dann gibt's Ringe, den Ura-Ring. Sind die sinnvoll, vielleicht auch mal für den Start, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mal einfach anfangen, ein Gespür dafür zu bekommen? Wie schlafe ich? Wie sieht es mit diesen Phasen bei mir aus? Was empfiehlst du da?
Also wenn du mich danach fragst, sinnvoll, dann würde ich ein ganz entschlossenes Jein dazu sagen. Die haben gute Effekte, aber die können auch sozusagen zur Belastung werden. Also ich hab tatsächlich auch Klienten, die rufen mich dann an und sagen, oh, mein Schlafscore war nur 85 und hilf, ich werde dement oder also so. Letztendlich dann wieder der Umgang damit. Also das kann helfen, um einfach mal zu gucken, wie schlafe ich denn und wie viel Tiefschlaf habe ich beispielsweise. Das ist tatsächlich manchmal bei Leuten, Unternehmern oder so, die richtig unter Druck stehen, viel Stress haben und so, da siehst du dann manchmal, die sagen dann, ich schlafe 7 oder 8 Stunden und sind völlig matsch morgens und kommen gar nicht aus dem Bett. Und dann siehst du mit so einem Tracker halt mal, dass die halt wenig oder gar keinen Tiefschlaf haben. Und dann kannst du es halt leicht erklären und kannst dann sagen, so, okay, jetzt gehen wir mal deinen Tag vorher durch. Was hast du denn da gemacht? Wie viel Kaffee hast du getrunken? Wann zuletzt? Wie viel Alkohol? Wann Sport oder ob überhaupt? Und so. Und dann kannst du halt mit diesen ganzen Verhaltensweisen einfach mal arbeiten und gucken, ob du die verändern kannst, dass sie den Schlaf unterstützen, statt ihn zu sabotieren. Also insofern, dafür können die wirklich gut sein, ja? Oder wie schnell schlafe ich ein? Wie viel Schlaf habe ich wirklich gehabt? Bewege ich mich sehr viel im Schlaf? Wie ist meine Herzfrequenz, meine Herzratenvariabilität? Und dann hat man Ansatzpunkte, um Dinge zu verändern. Aber wenn es halt nachher zwanghaft wird, so, oh, ich habe nur eine halbe Stunde Tiefschlaf gehabt oder was mache ich jetzt? Oh Gott, dann wird's halt irgendwie schwierig, ja. Und deshalb ist ein gesunder Umgang damit wichtig und auch zu wissen, wofür kann ich es nutzen. Und irgendwann, glaube ich, ist auch gut, die Dinger wieder wegzulegen.
Ja, wobei du jetzt gerade gesagt hast, dann kann man schauen, woran es liegt. Das erschien mir jetzt sehr logisch zu sein, dass du sagst, Alkohol, vielleicht Rauchen, vielleicht Koffein, das sind ja alles Dinge, ich sage jetzt mal überspitzt, da brauche ich jetzt keine Uhr dafür, um zu wissen, dass das vielleicht nicht besonders dienlich ist. Also so die offensichtlichen Dinge wahrscheinlich, die kriegt man selber hin.
Ja, aber viele haben dieses Bewusstsein gar nicht. Also du musst es dann wirklich aus der Nase ziehen und sagen, so, wann war denn jetzt mal Hand aufs Herz, wann war der letzte Kaffee? Oder schreib mal ein Kaffeetagebuch, nur als ein Beispiel. Ja, und es sind ja eine Reihe von Mehrfaktoren mit Bewegung, mit Tageslicht und wie ist mein Bett beschaffen? Sind die Decken zu warm? Es gibt so viele Faktoren, die auf den Schlafen Einfluss haben. Und was ich zu den Tracking-Systemen noch sagen wollte, ist, warum man das auch nicht zu dogmatisch sehen sollte, ist, die machen einen indirekten Rückschluss darauf, wie ist mein Schlaf. Das heißt, wenn ich wirklich wissen will, wie mein Schlaf ist, muss ich ins Schlaflabor gehen und auch ein EEG ableiten, um ins Gehirn zu gucken, wie die Hirnwellenaktivitäten ist und dann um dann einzuordnen diese Schlafphasen, ne? Und diese Tracking-Systeme, die greifen halt Herzfrequenz, Herzratenvariabilität, Bewegungsmuster, Temperaturverlauf und so weiter. Und schließen dann zurück. Ah, jetzt muss jemand im Tiefschlaf sein, jetzt ist jemand im REM-Schlaf oder jetzt ist jemand wach. Und ich habe das auch schon erlebt, also ich habe einen Aura-Ring und habe dann mit dem gesehen, so irgendwie, ich war im Tiefschlaf und da weiß ich genau, dass ich da gelesen habe, weil ich dann nachts mal wach geworden bin. Aber ich habe wahrscheinlich einfach was ganz Entspanntes gelesen, ganz ruhig dagelegen und dann nimmt er halt die Werte, die dann da sind und macht so einen Rückschluss. Und da muss man, also man darf dir nicht hundertprozentig vertrauen, aber es gibt erstmal eine gute Orientierung und du musst nicht gleich ins Schlaflabor gehen.
Mhm. Jetzt, ich will nochmal auf den Kaffee zurückkommen, weil so offensichtlich ist es wahrscheinlich gar nicht. Du hast gesagt Schlaftagebuch, das heißt, es gibt für dich schon eine Grenze, wo du sagst, Koffein bis zu einer bestimmten Uhrzeit und danach nimmt man es mit in die Nacht.
Ja.
Wie viel Uhr? Sag nichts Falsches, Martin.
Ehrlicherweise wirkt das für mich immer weiter nach vorne.
Oh.
Früher, also pass auf, ich mach mal eine Rechnung. Wenn du um 16 Uhr noch Kaffee trinkst, dann hast du um 20 Uhr noch die Hälfte der Dosis an Bord. Das nennt sich Halbwertszeit. In der Zeit ist sozusagen die Hälfte abgebaut. Ja, das heißt, du hast so um 20 Uhr noch die Hälfte an Bord. Das ist ja kein Problem. Dann gucken wir noch Champions League und arbeiten noch am Laptop und so weiter. Und um 24 Uhr hast du noch ein Viertel der Koffeindosis an Bord. Und um 24 Uhr will man ja vielleicht schon schlafen. Mhm. Und dann ist entweder das Einschlafen gestört oder der Tiefschlaf. Und ich habe wirklich Klienten, die lassen Kaffee mal für ein paar Tage weg und du siehst, dass die viel besseren Tiefschlaf haben, selbst wenn sie um mittags eigentlich den letzten Kaffee trinken. Also da ist ja immer noch, dann hängst du auch davon ab, wie viel du trinkst.
Mhm.
Und da kann, selbst wenn du mittags Kaffee trinkst, kann um Mitternacht noch, wenn du schlafen möchtest, Koffein sozusagen im Körper zirkulieren. Und wenn Leute sehr empfindlich sind, dann kann das halt einfach den Schlaf beeinträchtigen. Und es ist interessant zu sehen, wie viel besser der Schlaf wird, wenn man Koffein mal komplett weglässt.
Das ist, glaube ich, so ein Trugschluss, merke ich gerade bei mir, weil ich denke, ich kann so viel Kaffee trinken, wie ich möchte. Ich schlafe dann immer ein, das ist kein Problem.
Ja, ja.
Aber du sagst, ja, du schlafst vielleicht ein, aber die Qualität des Tiefschlafs leidet darunter.
Ja. Also ich sage auch immer, wer ein Problem mit Schlafen hat, der sollte halt auf Kaffee oder Alkohol konsumieren oder so. Ich trinke ja auch abends gerne mal ein Bier oder so,
ja,
ne? Aber das können halt Schlafsaboteure sein. Und wer mit dem Schlaf wirklich ein Problem hat oder auch damit morgens aus dem Bett zu gehen, der sollte halt alle diese Systeme mal ganz genau angucken.
Was sind die Hauptfaktoren? Also Koffein, Alkohol, Nikotin auch, hat mich überrascht, hast du geschrieben?
Ja, genau. Nikotin, denken die Leute, ich entspanne mich mal.
Mhm.
Und das, was beim Nikotin wirklich entspannt, ist das schöne, tiefe Durchatmen und langsame Ausatmen,
ja,
des Rauches. Das aktiviert ja den Vagus, also unser Ruhenervensystem. Aber Nikotin selbst ist eher eine stimulierende Droge.
Mhm, mhm. Okay, und da hätten wir drei. Was würdest du noch sagen? Das Licht, habe ich rausgehört bei dir, ist
Licht, spätes Essen, Social Media, Aufregung, Stress sind so die Hauptfaktoren. Und dann muss ich halt auch gucken, dass ich beim Bett irgendwie gucke, dass ich eine gute Temperatur habe, dass der Körper runterkühlen kann. Also im Tiefschlaf sinkt unsere Körperkerntemperatur etwa fast einen Grad ab.
Mhm.
Und wenn ich diesen Kühleffekt nicht habe, dann komme ich auch nicht so gut in den Tiefschlaf.
Mhm.
Und viele Leute lieben ja ihre Daunendecke.
Mhm.
Du wahrscheinlich
ja
auch.
Oh Mensch, Martin.
Daunen stammen von?
Von Tieren?
Gänsen. Gänse sind Wassertiere. Das heißt, die Daune ist dafür da, wasserabweisend zu sein. Wir schwitzen aber nachts.
Mhm.
Und dann haben wir unter Daunendecken eher ein feuchtwarmes Mikroklima.
Ja, an dieser Stelle darf ich dir viele Grüße und ein herzliches Dankeschön meines Mannes ausrichten, der natürlich auch eifrig mitgelesen hat,
ja,
und der gesagt hat, endlich sagt's mal jemand, ich darf am Morgen, wenn ich aufstehe, meine Bettwäsche einfach so verknuddelt im Bett liegen lassen. Und es ist noch hinderlich. Ich hab's dir immer gesagt, es ist hinderlich, dieser ganze Ordnungswahn.
Schöne Grüße zurück. Ja. Genau.
Warum? Erklär's mal bitte.
Erklär ich gleich. Also ich gehe nochmal ganz kurz die Daunendecke durch, weil das sorgt halt für ein eher feuchtwarmes Mikroklima unter der Decke. Und Und dann fällt uns dieses Runterkühlen nicht so leicht, ja. Mhm. Und das kann bereits auch den Schlaf beeinträchtigen. Und dann muss man meistens mal irgendwann das Bein oder den Arm heben, um wieder kühle Luft durchzirkulieren zu lassen. Und das kann halt auch den Schlaf stören, ne? Weil dann empfindet und denkt unser Körper so, irgendwas ist hier jetzt nicht so genau, was, wie es brauche. Also deshalb mal gucken mit Decken, irgendwie probieren, ob es irgendwas gibt, wo wir nicht so, wo es nicht so warm oder feuchtwarm drunter ist. Mhm. Ich persönlich bin Fan von Schafswolle, weil die gedrillt ist und ganz gut Feuchtigkeit aufnehmen kann und es ist eher ein etwas kühleres, trockeneres Klima unter der Decke. Jetzt dieses Betten machen, also es ist ja irgendwie so ein Ding, was glaube ich auch aus so Persönlichkeitsentwicklung so get the things finished you started und sozusagen um die Nacht abzuschließen, machen wir auch das Bett. Das ist ja eine gute mentale Übung, ehrlicherweise.
Du hast gleich was geschafft direkt am Morgen.
Genau, du hast ein Erfolgserlebnis und du hast auch diesen Prozess abgeschlossen und jetzt kann der Tag kommen, also ist ja auch irgendwie so eine gute Mentalübung. Das Problem ist halt nur, dass da ja Feuchtigkeit im Bett ist, sowohl in dem Bettlaken als auch in der Matratze als auch in der Decke und es sollte einfach ausdampfen quasi oder austrocknen und dafür ist es auch nicht sinnvoll, das irgendwie geknuddelt da im Bett liegen zu lassen, sondern dafür ist schon gut, die Bettdecke mal in die Hand zu nehmen und mal aufzuschütteln und irgendwie vielleicht über einen Stuhl oder aus dem Fenster oder was auch immer sich dann anbietet zu hängen, damit das auch alles wirklich austrocknen kann und dann kann man um 9 oder um 10 Uhr nochmal ins Schlafzimmer gehen und dann den Prozess beenden.
Und dann die Tagesdecke drüberlegen, hast du gesagt, genau. Wenn man das am Anfang macht,
ja,
ist eigentlich
die Tagesdecke noch gleich drüber liegt, das kann ja nichts ausdampfen dann.
Andererseits, wer ist denn um 9 oder 10 Uhr dann noch zu Hause um so einen?
Ja, mein Gott, dann macht man es halt mittags oder wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, dann macht man das Bett so schön, dass man abends auch wieder Lust hat, reinzugehen.
Du meinst abends das Bett machen und dann wieder reinzunehmen?
Ja, macht man es halt um 5 oder um 6, wenn man von der Arbeit kommt. Also
ja, ich merke, man muss sich ein bisschen umstellen und neu kalibrieren.
Genau, kriegst du noch ein paar Ideen mit, wie du deinen Familienalltag noch ein bisschen beleben kannst.
Ja. Oh, spannend. Mensch, da gibt es so viele Ansetzungspunkte, das ist wirklich unglaublich. Bei mir kommt noch hinzu, du hast Restless Leg Syndrom beschrieben in deinem Buch, also dass man wirklich so auch einen Bewegungsdrang nachts hat. Mhm. Da kommen, glaube ich, viele Dinge bei mir zusammen, die ich mir mal anschauen kann. Das Motivierende finde ich, und das nehme ich auch aus deinem Buch mit, dass es auch so einfache Dinge gibt. Also es ist nichts, wo man sagt, um Himmels Willen, wie soll ich das schaffen? Es sind kleine Schräubchen, die man drehen kann, die auch machbar sind, wenn man es weiß.
Ja, es ist wirklich erstaunlich, was ich auch so für Feedbacks kriege. Manchmal wird tatsächlich mit ganz kleinen Veränderungen, Also bei meinen Leuten ist es wirklich einfach das Verhältnis zum Kaffee oder so. Dass die sagen so, ich schlafe wieder besser oder einfach, ich gebe dem Schlaf mehr Priorität, ich räume abends wirklich eine Stunde ein, wo der Körper runterfahren kann, wo ich nichts sonderlich Stimulierendes mehr mache, ja, dass ich um 21 Uhr mich vielleicht noch einen Abendspaziergang mache oder in die warme Badewanne lege oder irgendwas anderes, eine Atemtechnik oder sowas, was mich oder beten zum Beispiel, ist ja durchaus für viele Leute auch irgendwie ein super Ding, um den Tag nochmal abzuschließen und ein paar Dinge vielleicht auch einfach sich von der Seele zu reden. Das sind manchmal ganz einfache Dinge, die den Schalter echt umlegen für Menschen.
Oh, spannend, lieber Martin. Vielen herzlichen Dank für die ganzen Infos. Erfolgsfaktor Schlaf, das ist das aktuelle Buch. Was gibt's mit Blick auf die Zukunft, was dich als nächstes beschäftigt? Welche Themen interessieren dich? Was darüber hinaus?
Also wo ich jetzt mehr eintauche, ist tatsächlich, dass ja, es gibt wirklich so Quickfixes beim Thema Schlaf, aber es gibt auch immer mehr jetzt so Coaching-Situationen, wo Menschen halt tatsächlich wo der schlechte Schlaf ein Ausdruck dessen ist, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dass die Menschen irgendetwas beschäftigt. Und dann ist es gar nicht so sehr eine Schlafstörung, sondern dass irgendwelche entweder Stressantreiber da sind, dass die Leute wirklich wieder aus dem Stress raus müssen, irgendwelche unbewussten Muster. Oder ich habe immer wieder jetzt irgendwie Unternehmer oder so, die irgendwelche Themen in ihrem Unternehmen oder so lösen müssen. Oder soll ich das Unternehmen verkaufen? Soll ich ein anderes noch dazu kaufen oder so? So strategische Entscheidungen, die ganze Nacht wach halten. Und sowas finde ich faszinierend. Da mehr reinzugehen und in dem Bereich mehr zu machen. Und ich habe ja mittlerweile sehr viele Vorträge auch in Firmenkontexten. Und was ich total spannend finde, ist gerade dieser REM-Schlaf, wie wichtig der halt für dieses Thema Emotionen ist. Mhm. Und in dem Bereich gibt's halt Studien, die zeigen, dass wenn Führungskräfte schlecht schlafen, dann schlafen Mitarbeiter auch schlechter.
Ach komm.
Und Und dann zu gucken, ja, das sind dann einfach Faktoren, die da mit reinspielen. Führungskraft, die nicht ausgeschlafen ist, das gilt umgekehrt ehrlicherweise genauso. Ja. Wenn ich das erzähle in Unternehmen, dann gucken übrigens der Blick immer so in eine Richtung plötzlich. Aber es gilt natürlich andersrum genauso. Aber wenn wir in Kontexten arbeiten, wo Leute nicht ausgeschlafen sind, dann reagieren diese Menschen emotional weniger kalkulierbar. Mhm. Und das kann für Mitarbeiter halt wirklich bedrohlich sein oder dass Leistung ungerechter beurteilt wird, mhm, zum Beispiel. Und oder Erfolge liegen am Chef und Misserfolge liegen an der Mannschaft. Und sowas kann halt Arbeitsklima belasten und dann auch dazu führen, dass Mitarbeiter solche Themen halt mit nach Hause nehmen oder so eine Verunsicherung. Hatte ich ja vorhin gesagt, wie wichtig halt dieser Faktor Sicherheit, mhm, einfach ist, um gut schlafen zu können. Und das ist aber, finde ich, halt total cool, weil du damit irgendwie super Ansatzpunkte hast, ja, wo du sagen kannst, wie kann ich denn Unternehmenskultur, Kommunikationskultur und so weiter verbessern und eben auch diese körperlichen Faktoren mit einzubeziehen. Also es ist ja nicht nur der Schlaf, sondern auch, dass wir auch Bewegung brauchen. Bewegung für unsere Psyche ganz wichtig ist und auch das Thema Ernährung zum Beispiel ganz wichtig ist, weil bevor ich einen Mittagsschlaf brauche, kann ich ja mal gucken, wie kann ich denn nachts gut schlafen, damit ich ein gutes Energielevel für den ganzen Tag habe. Und was esse ich zum Beispiel mittags, ja? Wenn es die Currywurst ist, die liegt halt den meisten wie ein Stein im Bauch und man kommt, mhm, gar nicht mehr so richtig in den Nachmittag. Und da mal so zu gucken, wie kann ich denn das irgendwie so optimieren, da liegt, finde ich, auch noch sehr, sehr viel Potenzial drin. Und das macht im Moment gerade Spaß, mhm, mit Unternehmen zu gucken, wie kann ich das optimieren.
Boah, spannend. Und wenn man das noch in andere Ökosysteme weiterdenkt, wie eine Familie, ne? Wenn da ein Familienmitglied nicht ausgeschlafen ist, wie das dann auch auf so eine kleine, ja, Konstellation, ja,
auswirkt. Aber du zum Beispiel machst ja viel mit Kommunikation und mit Rhetorik. Aus meiner Sicht mega wichtig. Aber das Ganze braucht ein Basement oder ein Fundament. Ja. Und das gelingt halt umso besser, je stärker dieses Fundament durch eine, mhm, körperliche Komponente, durch eine mentale Komponente ist. Je ausgeglichener, ja, ich als Mensch bin, und da spielt der Schlaf halt eine wichtige Rolle, desto besser gelingt Kommunikation.
Oh, sind das spannende neue Zusammenhänge, die sich da auftun. Vielen herzlichen Dank, Martin, für die Einblicke und für dieses, gerne, wirklich inspirierende Gespräch. Das war, ja, toll.
Vielen Dank für die schönen Fragen und Anmerkungen.